So, Zeit für ein bisschen Musik jetzt mal, oder Sophie?
Oh, ja.
Ja, magst du Billie Eilish?
Ich glaube schon, aber wenn du mir jetzt sagen würdest, nenn mir mal einen Song, hätte ich, glaube ich, Probleme.
Ich nenne dir mal einen Song. Das okay. ist der Klassiker hier.
So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy.
Ja, soll ich dir was sagen?
Ja.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Das ist, wenn man was kennt, ist das dieser Song von Billie Eilish. Okay, du bist nicht der Hardcore-Fan, sehe ich jetzt schon. Nee, gut.
Ja, tut mir leid. Naja, falls ihr gerade nochmal nachguckt, ob ihr auch wirklich im richtigen Podcast gelandet seid, ja, seid ihr, das ist immer noch Update Erde, geht auch um Klima und Umwelt, also gleich.
Ja, genau gesagt geht es darum, ob die Musikindustrie genug tut in dem Bereich und das hat auch mit Billie Eilish zu tun.
Deutschlandfunk Nova, Update Erde, eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Und heute sind wir am Start, Sophie Stiegler
und Klaus Janssen. Billie Eilish hat ein neues Album angekündigt, das soll im Mai rauskommen und da gab es eine kleine Kontroverse zu diese Woche.
Weil Billie Eilish nämlich kritisiert hat, dass die Musikindustrie immer mehr Sammeleditionen rausbringt, also von Schallplatten, so Limited Editions mit bunt gepressten Platten, damit mehr verkauft werden und sie sagt halt, naja, wenn mehr produziert wird, dann wird auch mehr weggeschmissen und das ist doof.
Ja, die Kontroverse ist jetzt allerdings, sie bringt ihr neues Album selber in 8 verschiedenen Editionen raus.
Tja, aber sie hat auch gesagt, die Platten sollen aus recyceltem Material sein oder aus Biokunststoff. Normalerweise bestehen Schallplatten ja vor allem aus Erdöl, also Vinyl klingt jetzt erstmal irgendwie nett, aber das steht halt für Polyvinylchlorid, also PVC, gibt es auch als Fußboden und das ist halt ein ganz normaler Kunststoff mit allen negativen Eigenschaften. Und wer jetzt vielleicht sagt, naja, Platten hat doch eh keiner mehr. In Deutschland werden jedes Jahr immer noch mehr als 4 Millionen verkauft.
Es gibt aber Möglichkeiten, das Erdöl teilweise zu ersetzen, zum Beispiel durch altes Speiseöl, was die Platte dann etwas ökologischer macht, oder eben auch durch PVC-Recycling. Außerdem wird darauf geachtet, dass die Verpackung auch aus wiederverwendeten Stoffen besteht, auch die Druckfarbe.
Ich könnte natürlich auch einfach keine Platte kaufen und das einfach streamen, das Lied.
Ja, die Option besteht immer, das
dann,
ist richtig.
Ja, dann wird nichts hergestellt und es landet auch nichts im Müll.
Das stimmt, aber beim Streamen wird eine Menge Energie gebraucht, um die Server zu kühlen zum Beispiel, wo die Musikdaten gespeichert sind. Also der CO2-Fußabdruck der Musikindustrie, der ist durch das Streamen nicht kleiner geworden. Im Gegenteil, es gibt weniger Plastikmüll, ja, aber die Fachleute, die gehen davon aus, dass insgesamt mehr Energie gebraucht wird sogar.
Mhm. Und was heißt das jetzt?
Ja, wenn du weißt, dass du jetzt eine Platte dutzendfach hören wirst, weil du jetzt unfassbarer Hardcore-Billie Eilish-Fan bist zum Beispiel, dann lohnt es sich, die zu kaufen und nicht zu streamen. Und wenn du nur ein paar Mal reinhören willst, dann wäre Streaming besser für die Ökobilanz. Und deine Lieblingssongs, die kannst du ja auch noch downloaden. Das spart dann auch Energie, also wenn die nicht jedes Mal neu abgerufen werden müssen von irgendwelchen Servern.
Okay, sofern man noch so ein CD-Fach hat oder so einen Plattenspieler ja. zu Hause. Ja, also das mit den Recyclingplatten ist ja irgendwie ganz süß, aber ist ja auch nur wirklich ein ganz kleiner Teil der riesigen Musikindustrie. Ja. Also gibt es da denn inzwischen so ein Umdenken in Sachen Klima- und Umweltschutz?
Naja, also es gibt Ansätze, aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Also wenn du zum Beispiel an Konzerte denkst, da touren die Bands ja wirklich um die halbe Welt und sorgen dafür ja, schlechte Klimabilanz letztendlich. Mhm.
Und das Konzert selber ist dann auch eine ziemliche Stromschlacht mit so Lightshows, Soundsystem und Festivals sind dann gerne auf der grünen Wiese und da bollern dann irgendwo die Dieselgeneratoren und die Leute müssen ja auch irgendwie da hinkommen erstmal.
Ja, genau. Also insgesamt ist das wirklich sehr schwer, das nachhaltig hinzubekommen. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die hat dem Deutschlandfunk gesagt, das könnte auch mit ein Grund sein, warum viele Bands lange Zeit gar nicht so gerne über Natur oder Klima gesprochen haben.
Mein Gefühl ist, es gab lange eine Zurückhaltung, zum Teil zumindest auch, weil natürlich viele der großen Bands, zumindest meiner Erfahrung nach, ein bisschen Sorge hatten, dass sie vielleicht gar nicht so richtig über das Klima sprechen dürfen, weil sie normalerweise auf ihren ganzen Touren, in dem ganzen Arbeiten natürlich jetzt kein wirklich nachhaltiges Leben führen.
Ja, Luisa Neubauer denkt aber, dass das langsam aufbricht und dass Klimaschutz langsam doch häufiger Thema ist. Das sieht man mittlerweile auch bei Bands, die Stadien füllen, wie Deichkind mit ihrem Song Wutboy.
Den ganzen Tag am Klettern und vegane Sneaker tragen, tun so, als würden wir keine Alternativen haben. Und dieser Klimawandel stellt mich vor zu viele Fragen. Bis ans Ende dieser Tage werde ich Schummeldiesel fahren.
Okay, also ziemlich Klimasünder kritisch, würde ich jetzt mal sagen, sind die. Ja. Einige Bands denken anscheinend schon ein bisschen um, aber passiert denn sonst was? Also was ist mit den Plattenlabels, den Konzertveranstaltern? Mhm. Also ich meine, machen die jetzt auch irgendwie ihre Tickets aus Eierschalen und sagen, so, damit haben wir unsere Schuld getan? Oder geht da noch mehr?
Also es gibt zum Beispiel mehrere Initiativen, die das Musikbusiness nachhaltiger machen wollen. Eine davon ist der Music Climate Pact. Der ist von britischen Indie-Labels gegründet worden. Es sind jetzt aber auch einige Major-Labels mit dabei. Und dieser Pakt, der ist jetzt nicht verpflichtend, aber da soll ganz transparent gezeigt werden, wer was leistet, um ökologischer zu wirtschaften. Und es gibt Best-Practice-Anleitungen für Produktion, für Konzerte, für Festivals. Horst Weidenmüller ist mit seinem Label K7 Music mit dabei, hat er Deutschlandfunk Kultur gesagt.
Teil dieses Pakts ist auch, dass jeder Teilnehmer einen CO2-Report veröffentlicht und in diesem CO2-Report seine Reduktionen darstellt, seine Maßnahmen darstellt und dadurch auch Vertrauen bekommt. Weil was wir überhaupt nicht brauchen, ist Greenwashing und das ist auch nicht die Idee dieser Initiative.
Was kann man denn konkret tun, um zum Beispiel Konzerte nachhaltiger zu machen? Also ich glaube jetzt sowas wie Lightshow komplett absagen und nur noch Akustikgitarre spielen ist jetzt irgendwie auch nicht so die Lösung. Ne?
Für alle nicht, nee. Gerade so für Heavy Metal ist es schwierig. Aber jetzt, man kann schon einiges machen. Also alte Lampen können zum Beispiel auch im Bühnenbereich ersetzt werden durch LEDs. Das spart richtig Energie. Und die Clubs, die können auch auf Ökostrom umstellen. Für das Publikum gibt es dann noch Pfandflaschen oder Pfandbecher. Und für die Band zum Beispiel ein vegetarisches Catering, da gibt es wirklich ganz viele Stellschrauben, die man aber wirklich auch auf dem Schirm haben muss und dann auch die Nerven haben muss, das dann umzusetzen. Also zum Beispiel gibt es immer noch viele Konzertlocations, denen es finanziell nicht so gut geht und die das jetzt nicht als Top 1 irgendwie auf der Liste haben.
Also das sind viele kleine Bausteine, die man machen kann. Ja. Ich hätte jetzt schon gerne so was Großes, so eine Sache, die man ändert und dann hat das wirklich einen großen
Bam.
Effekt.
Ja, genau. Und dann Bam. Dann mach mal Bam. Also die Anreise ist der größte Faktor, nämlich über 2/3 der Treibhausgase bei Konzerten und Festivals, die entstehen durch die Anreise vom Publikum. Das heißt, also ÖPNV oder Rad- oder auch Fahrgemeinschaften sind da super sinnvoll, wenn du da was einsparen möchtest.
Okay, also es liegt an uns sozusagen.
Ja, auch.
Und letzten Endes können die Bands ja auch wiederum Einfluss auf ihre Fans nehmen. Die haben ja viel Meinungsmacht und Millionen Leute, die irgendwie jedes Interview lesen und alle Songs hören. Und
ja,
so.
Das ist ein guter Punkt. Also die wenigsten Leute haben einen Lieblingspolitiker, glaube ich, aber jeder hat eine Lieblingsband. Und die kann ihre Fans natürlich viel besser erreichen, als die Politik das tut. Es gibt auch die Bewegung Music Declares Emergency. Da machen auch schon tausende Musikerinnen und Musiker mit, auch Billie Eilish übrigens. Die wollen selber mehr tun gegen den Klimawandel und die fordern auch die Politik auf, viel mehr zu machen als jetzt. Das Motto ist da No Music on a Dead Planet.
Okay, toten Planeten wollen wir auf keinen Fall. Nö. Und das ist schon mal ein Anfang. Und wenn ihr mehr hören wollt zu Musik und Klimawandel, haben wir noch eine Empfehlung. Wir haben nämlich schon mal über Konzerte und Hitzewellen gesprochen in einer Folge, die lief im November. Klaus,
ja.
Was hast denn du so drunter an?
Bitte?
Beantworte die Frage, bitte.
Eine Unterhose.
Eine Unterhose. Ja. Und so, du hast hier so ein T-Shirt an.
Ja.
Ist da noch irgendwas?
Nee, nichts. Ich bin eher so der Sommertyp sozusagen.
Okay. Und dein T-Shirt, aus was besteht das so?
Dann müsste ich mal hinten reinschauen. Ich denke mal, es ist so ein Baumwollding.
Okay. Ich habe auch einen Pulli an heute und ich habe vorhin mal geguckt, der ist auch fast komplett aus Baumwolle, Jeans, Baumwolle, ja. Socken und so. Also tragen wir schon viel, ne?
Ja, habe ich jetzt auch. Ich bin quasi fast komplett eingebaumwollt.
Mhm. Weißt du denn, wo deine Baumwolle herkommt?
Ich weiß, wo ich sie bestellt habe oder gekauft habe. Wo sie herkommt, weiß
also,
ich glaube ich nicht.
Wo sie angebaut wurde.
Nein, das weiß ich glaube ich nicht.
Okay, nee. Dann gucken wir uns das mal an. Eine britische NGO hat nämlich gerade einen Bericht veröffentlicht, wie das beim Anbau mit der Baumwolle abläuft, die dann ja am Ende bei uns, bei H&M oder Zara auf dem Ständer hängt als T-Shirt oder als Jeans. Willst du denn jetzt zuerst lieber hören, wie das so grundlegend funktioniert oder willst du hören, was die NGO Neues rausgefunden hat?
Ich bin neugierig, ich will erst das Neue.
Okay, also es geht um die britische Organisation Earthsight, heißt die. Die hat sich den Anbau in Brasilien angeschaut. Da gab es in den letzten Jahren einen richtigen Boom im Baumwollanbau und Brasilien ist zum zweitgrößten Exporteur der Welt aufgestiegen nach den USA. Aber dieser Boom hat auch seinen Preis und zwar für den Cerrado.
Für den Cerrado. Das ist jetzt kein Auto. Also muss ich Cerrado kennen?
Nee, musst du nicht kennen. Ist auch kein Auto, sondern ein Ökosystem. Das ist eine Fläche in Brasilien, die ist mehr als 5-mal so groß wie Deutschland. So eine Savannenlandschaft mit Wald gibt es da, Buschland, Grasland, Feuchtgebiete. Und da wohnen zum Beispiel der Riesenameisenbär oder Weißbüschelaffen oder auch Jaguare.
Okay, das klingt irgendwie total schön, aber vermutlich gibst du da ein Problem, ja, wie du sagtest.
Ja, also ne, das Gebiet kennt hier eigentlich kaum jemand, so, weil der Cerrado so ein bisschen im Schatten seines Nachbarn steht, im Schatten des Amazonasgebiets. Und Umweltschützende sagen, alle reden vom Schutz des Amazonas und da tut sich auch was, aber dafür wird jetzt halt der Cerrado geopfert.
Ja, das heißt, da wachsen jetzt überall vermutlich Baumwollpflanzen, oder?
Nicht nur, aber auch. Die NGO hat sich den Baumwollanbau von den 2 größten Agrarkonzernen im Bundesstaat Bahia in Brasilien angeschaut und hat dann eben Versanddokumente untersucht, Gerichtsurteile, Satellitenbilder und sagt, das Land, auf dem diese Baumwolle angebaut wird, wird sehr oft Einheimischen oder dem Staat gestohlen. Menschen werden mit Gewalt vertrieben und darauf wird dann im großen Stil abgeholzt. Und jetzt sind da halt Felder, ne? Statt da, wo vorher die Riesenameisenbären unterwegs waren. Und man sieht nur noch Felder, soweit das Auge reicht. Und Earthside sagt eben, fast alles davon passiert illegal.
Ah, okay. Und diese Baumwolle, ist das jetzt schlimmer als irgendwas anderes, was da angebaut wird? Also sonst hört man ja immer über Palmöl oder Soja oder solche Sachen.
Ich habe da mal was vorbereitet für dich.
Die Basics.
Baumwolle kommt aus den Samen der Baumwollpflanze. Die haben weiße, wattige Haare, die den Samen zum Beispiel beim Fliegen im Wind helfen. Die Pflanze ist ziemlich anspruchsvoll. Sie braucht viel Wasser und viele Nährstoffe. Schätzungen zufolge werden für ein T-Shirt aus Baumwolle mehr als 2000 Liter Wasser verbraucht. Die Plantagen werden deshalb meistens bewässert und gegen Schädlinge werden besonders viele Pestizide eingesetzt. Im Verhältnis mehr als für irgendein anderes Agrarprodukt. Dadurch werden Gewässer und Böden im Anbaugebiet verschmutzt.
Du hast ja schon gesagt, also diese Baumwolle, die landet dann am Ende bei uns in den Läden.
Die NGO hat die Lieferketten verfolgt und sagt eben, genau diese problematische Baumwolle landet bei Herstellern in Asien und der Türkei. Und die wiederum beliefern zum Beispiel Zara, H&M, Bershka, Pull&Bear und so.
Und was sagen die jetzt zu den Vorwürfen?
Na, die sagen, die Baumwolle ist doch eigentlich zertifiziert. Die hat sogar ein Nachhaltigkeitssiegel, Better Cotton heißt das. Und die Zertifizierer, hätten das besser prüfen müssen. Aber es ist halt auch kein besonders strenges Siegel.
Ja, gibt es jetzt nicht genau für solche Fälle das Lieferkettengesetz? Also da hat sich ja die EU mit viel Mühe darauf geeinigt. Und das schreibt Firmen ja auch vor, dass sie genau gucken müssen, dass ihre Produkte dann nirgendwo in der Welt die Umwelt zerstören, oder?
Ja, das gilt ja leider noch nicht. Also bis das dann wirklich von Firmen umgesetzt werden muss, vergehen noch Jahre. Tatsächlich gibt es die EU-Entwaldungsverordnung auch noch. Die soll eigentlich ab Ende des Jahres gelten und soll vorschreiben, dass Soja, Rindfleisch, Palmöl und andere Produkte nur in die EU dürfen, wenn sie nicht mit Abholzung in Verbindung stehen oder wenn bei der Herstellung Landrechte verletzt wurden.
Ja, das ist doch super, das passt doch genau.
Ja, ist super, gilt aber leider nicht für Baumwolle.
Ja, ist ja kacke, das passt ja gar nicht. Ja, toll. Also mein T-Shirt kratzt jetzt plötzlich ganz schön, muss ich sagen. Also ist Baumwollanbau jetzt einfach per se schlecht für die Umwelt? Also ging das irgendwie auch besser? Es gibt doch auch Bio-Baumwolle. Ist das irgendwie was?
Also beim Bio-Anbau werden schon mal weniger Pestizide eingesetzt. Das ist gut, schont auch die Böden, das Wasser. Teilweise wird auch weniger Wasser verbraucht, zum Beispiel, weil eben nicht so ausgelaugte Böden Wasser besser speichern können. Muss aber nicht immer so sein. Aber Bio-Baumwolle hat einen Nachteil. Sie braucht mehr Fläche für die gleiche Ernte.
Und gibt es jetzt ein gutes Label auch, auf das man dann achten kann, was wirklich verlässlich ist? Oder?
Ja, also man kann zum Beispiel nach dem GOTS-Siegel gucken. Global Organic Textile Standard heißt das. Das ist so eine weiße Jacke auf grünem Hintergrund. Da wird auch auf die Herkunft der Baumwolle geachtet. Gibt noch andere Siegel. Wer sich dafür interessiert, kann mal bei der Verbraucherzentrale gucken.
Das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, dass ihr das findet. Können wir mal ein Fazit ziehen? Also Baumwolle, was ich jetzt hier anhabe. Ja, nein, welche, was jetzt überhaupt?
Naja, also egal, welchen Stoff man für seine Kleidung benutzt, die haben alle irgendwie Vor- und Nachteile. Synthetik ist halt irgendwie Plastik mit allen Nachteilen. Färben ist auch potenziell sehr schädlich für die Umwelt. Es wäre irgendwie schön, wenn wir Baumwolle halt so aus Europa hätten, wo wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr Kontrolle drüber haben.
Aber das geht schon. Also man kann hier auch Baumwolle anpflanzen, oder?
Ja, das geht. Also das wird auch gemacht. Zum Beispiel in Griechenland fördert die EU den Anbau von nachhaltiger Baumwolle. Aber die großen Mengen kommen halt woanders her. Zum Beispiel aus China oder eben auch aus Brasilien. Und da hilft es, wenn man versucht, eben so genau wie möglich hinzuschauen, ne, was passiert da eigentlich. Und wenn mein T-Shirt jetzt 5 Euro kostet oder so mit allem drum und dran, dann kann ich vielleicht schon mal überlegen, kann das irgendwie richtig sein?
Ja, aber auch teuer heißt ja nicht automatisch, dass das dann gut ist. Also
stimmt.
Die einfachste Lösung, die ist wahrscheinlich wie so oft, weniger kaufen, länger tragen halt oder halt auch Secondhand dann.
Ja, sagen wir, glaube ich, ab und zu mal
sagen
hier im
Podcast. Haben wir schon mal erwähnt, ja. So, dann hören wir uns jetzt mal an, wie eine glückliche ältere Frau aus der Schweiz so klingt.
Das ist der beste Tag. Das wird Geschichte schreiben.
Ruth Sachser ist das und der beste Tag, den sie da erlebt hat, das war der Tag in dieser Woche, als ihre Klimaklage tatsächlich durchgekommen ist.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ein Urteil gefällt und er hat der Gruppierung der Klimaseniorinnen, heißen wirklich so, aus der Schweiz Recht gegeben und hat gesagt, ja, Klimaschutz ist eine Menschenrechtsfrage, weil jeder hat ein Recht auf Leben und der Staat tut zu wenig, um ganz besonders ältere Frauen zu schützen vor den Folgen des Klimawandels, weil gerade für Ältere kann extreme Hitze tödlich sein und deshalb kann man Klimaschutz auch einklagen.
Und diese Entscheidung, in dieser Deutlichkeit auch, kam für die Klimaseniorinnen einfach überraschend. Das hat auch das Vereinsmitglied Rosemarie Wittler-Welti dem Schweizer Rundfunk gesagt.
Also der Gesundheitsschutz über das Klima, Klimaschutz, ist ein Menschenrecht. Und das ist das Höchste, was wir eigentlich erwartet hätten, aber nie getraut haben, daran zu glauben. Weil viele eben immer gesagt haben, gerade die Anwältinnen, pokert nicht zu hoch, sonst wird der Fall zu tief. Und darum ist das jetzt wahnsinnig, also dieser Sieg.
Ja, leider konnten sich nicht alle so freuen wie die Rosemarie. Andere Klimaklagen hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nämlich zurückgewiesen. Dazu gehört auch eine Klage, über die wir hier bei Update Erde schon mal gesprochen haben. Die kam von Jugendlichen aus Portugal. Und die haben ziemlich ähnlich argumentiert wie die Seniorinnen. Also, dass mehr Klimaschutz nötig ist, um ihre Gesundheit und ihr Leben zu schützen.
Aber die Klage, die hat sich direkt gegen Dutzende Länder gerichtet, nicht nur gegen Portugal. Und die Jugendlichen, die haben die Klage auch gar nicht erst in ihrem Heimatland eingereicht, sondern direkt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. So geht's nicht, sagt das Gericht. Der klassische Klageweg, der muss schon eingehalten werden.
Ja, aber wenn diese Klimaklagen den klassischen Weg einhalten, dann dauert das einfach sehr, sehr lange.
Und das gerade jetzt, wo die Zeit drängt und besser gestern als heute gehandelt werden muss, um die Klimaziele noch zu erreichen. Die Schweizer Klimaseniorinnen, die haben 2016 mit ihren Klagen angefangen und sind in der Schweiz immer wieder gescheitert. Und das Verfahren am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das hat auch Jahre gedauert. Also insgesamt sind 8 Jahre vergangen bis zum Erfolg in dieser Woche.
Ja, damals waren sie noch Klimateens, als das alles angefangen hat.
Ja, so ungefähr, fühlt sich das wohl an, ja.
Ja, naja, deshalb gibt es auf jeden Fall auch Zweifel, ob diese Klimaklagen wirklich was bringen oder ja, rechtzeitig was bringen.
Ja, was die Schweiz aus dem Urteil aus Straßburg macht, das ist auch noch nicht klar. Der Gerichtshof, der hat verlangt, dass es konkrete neue Ziele geben muss und das zügig. Aber zwingen kann er das Land nicht. Also da können jetzt keine Gerichtsvollzieher oder so losgeschickt werden, um das Urteil da durchzusetzen.
Mhm. Wobei, wenn die Schweiz so gar nicht reagiert, kommt das natürlich international auch nicht besonders gut an. Mhm. Und der Gerichtshof hat so eine Art, der kann da sehr hartnäckig sein und da regelmäßig dran erinnern. Ihr habt ja da noch gar nichts gemacht.
Ja, das kann schon peinlich werden insgesamt. Und es scheint wirklich jetzt nur eine Frage der Zeit zu sein, bis aus jedem Staat dann eine Klage bis nach Straßburg durchgedrungen ist. Also falls nicht schon im eigenen Land dann Erfolg war.
Also weltweit laufen Tausende solcher Klagen. Das schafft Aufmerksamkeit und erhöht auch den Druck auf die Länder, mehr zu tun fürs Klima. Aber am Ende liegt es halt an den Regierungen.
Was geht?
Und hier gucken wir immer auf gute Beispiele für den Klimaschutz.
Nicht jeder hat ein Haus, das er oder sie klimafreundlich umbauen kann oder auch das Geld dafür. Aber was viele Leute jetzt machen, ist einfach mal so 1 oder 2 Solarpanels an den Balkon hängen.
Balkonkraftwerke nennt man das auch. Die Idee ist, dass die mit der Sonne klimaneutral Strom produzieren und den kann man dann für die eigenen Geräte nutzen. Die Bundesnetzagentur, die hat gerade mal durchgezählt und die kommt auf mindestens 400.000 solcher Kraftwerke, die schon an deutschen Balkonen hängen.
Und vielleicht überlegt ihr ja auch gerade, ob das was für euch sein könnte. Aber ist das nicht voll kompliziert? Ist es nicht. Ich habe mir das mal angeguckt und es ist tatsächlich viel einfacher, als ich gedacht hätte. Und im Normalfall kann man das auch alles selber installieren.
Also was braucht man dafür? Ein Balkon wäre schon mal gut, sonst wäre es kein Balkonkraftwerk, oder?
Ja, wäre nicht verkehrt. Eine Terrasse geht auch, idealerweise natürlich mit viel Sonne und ohne Schatten von Bäumen oder so. Theoretisch kann man so ein Panel auch am Dach befestigen oder einfach nur auf den Boden stellen oder auf ein Flachdach und da zum Beispiel Pflastersteine auf den Rahmen legen, damit es nicht wegfliegt.
Okay, sicherheitsmäßig so, okay. Und lohnt sich das immer? Also ist das immer gut?
Ja, da muss man so ein bisschen gucken. Also grob kann man sagen, dass aktuell jedes Watt bei den Panels 1 Euro kostet. Also für 400 Euro kriegt man ein Solarpanel für 400 Watt ungefähr. Das ist dann so ein bisschen mehr als ein Quadratmeter groß. Und je nachdem, wo man wohnt, kann es aber tatsächlich auch eine Förderung geben.
Und dann kann ich ja quasi anfangen, Strom zu ernten mit meinem Balkonkraftwerk. Wie viel Strom ist das da so?
Also die Verbraucherzentrale rechnet für so ein 400-Watt-Panel mit 200 Kilowattstunden im Jahr. Die müsste man dann weniger beim Stromanbieter kaufen, spart natürlich Geld, aber auch CO2. Mhm. Und in etwa so viel, also 200 Kilowattstunden, brauchen so ein Kühlschrank und eine Spülmaschine im Jahr. Aber ich habe natürlich nur Strom, wenn auch die Sonne scheint, es sei denn, ich speichere den. Und so ein Speicher ist bei den einfachen Balkonpanels nicht dabei. Also so am Ende, schätzt die Verbraucherzentrale, spart man im Jahr so 70 Euro. Hängt aber von vielen verschiedenen Aspekten ab. Und man kann sich das selber rauslassen bei einem Online-Rechner. Den bietet die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin an.
Okay, also das verlinken wir euch natürlich auch. Ich brauche natürlich keinen Online-Rechner. Ich kann das im Kopf, bis ja, ich die 400 Euro raus habe, brauche ich dann knappe 6 Jahre.
Ja, ja, genau.
Super.
Toll.
Danke.
Ja, genau. Und nach den 6 Jahren würdest du zum Beispiel richtig Geld sparen.
Okay, dann mal angenommen, ich stelle fest, das wird sich schon lohnen, das mache ich jetzt. Und dann hast du gesagt, das Anschließen, das kann ich ohne Elektrofachleute jetzt. Also ich muss jetzt irgendwie den Solarstrom in meine Waschmaschine kriegen. Wie geht das genau?
Also wenn du eine Steckdose auf deinem Balkon hast, ist es eigentlich ganz einfach. Wenn nicht, gibt es auch eine Lösung. Das nennt sich zum Beispiel Fensterdurchführung. Das sind so ganz flache Zwischenkabel. Die kann man dann durchs geschlossene Fenster oder eine Tür durchschieben.
Dann macht man nichts kaputt so mit, ne? Dann,
genau, genau. Wenn du eine Steckdose hast auf deinem Balkon, steckst du da deinen Stecker von dem Solarkraftwerk rein und fertig.
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 Das war's.
Genau. Der Strom fließt dann in den Stromkreislauf und wenn da gerade Geräte dranhängen und Strom abnehmen, zum Beispiel ein Kühlschrank, dann geht der Strom zum Kühlschrank. Und wenn man den Strom nicht selber nutzt, geht er ins öffentliche Stromnetz.
Das klingt sehr einfach. Ich habe alles verstanden.
Ja, ich war auch so überrascht, dass es erst okay. Um Elektronik. Aber nee, es ist tatsächlich super einfach. Zumindest für die Stecker-Solargeräte. Und ne, da gibt es auch bestimmte Normen zu erfüllen. Also die Steckdose, Stecker und der Sicherungskasten und so. Das sollten die aber eigentlich alle oder fast alle sowieso haben. Und ein paar Zusatzvorschriften, die es noch gibt, die sollen spätestens bis zum Sommer gelockert werden. Und dann muss man eigentlich nur noch die eigene Anlage online registrieren und dann ist man schon fertig.
Okay, also aus finanzieller Sicht kann sich das lohnen, habe ich ja durchgerechnet und ist auch jetzt gar nicht so viel Aufwand, habe ich auch verstanden. Aber was ist mit der Klimasicht? Also so ein Solarpanel, das muss ja erstmal hergestellt werden, das kostet ja auch Energie.
Ja, das stimmt. Der SWR hat den Technikexperten Volker Stelzer vom Karlsruher Institut für Technologie gefragt und der hat gesagt, dass die Energie und das CO2, die für die Herstellung angefallen sind, dass man die nach 1 bis 2 Jahren wieder raus hat.
Das ist ja relativ schnell. Aber wie lange halten so Balkonkraftwerke dann?
Ja, also Volker Stelzer sagt, dass das so erfahrungsgemäß 30 bis 40 Jahre sind. Und am Ende produzieren die dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Strom, aber funktionieren halt trotzdem noch. Wenn wir jetzt so 20 Jahre rechnen, dann kann man in der Zeit ungefähr ganz grob 2,5 Tonnen CO2 sparen im Vergleich zu, ne, wenn man Strom aus dem normalen Strommix in Deutschland nehmen würde.
Das ist jetzt aber gar nicht mal so viel, also 2,5.
Ja, das ist ungefähr so viel, wie ein Durchschnittsdeutscher in ein paar Monaten produziert.
Das ist jetzt wirklich ein bisschen ernüchternd, muss man sagen. Ist ja gar nicht viel, was dann in 20 Jahren zusammenkommt.
Ja, also ich meine, die Dinger retten halt auch nicht die Welt, aber es ist so ein kleiner Beitrag.
Naja, also besser als nix offenbar. Immerhin. Sophie, was hast du aus der Folge Update Erde hier mitgenommen? Ist da was besonders hängen geblieben bei dir?
Ich hatte mich das tatsächlich bei diesen Balkonkraftwerken auch gefragt. Ich dachte, das wäre irgendwie voll kompliziert. Ich muss Elektrikerin sein, um diese Dinge anzuschließen. Und ich war total baff, dass man die einfach in die Steckdose stecken kann. Total geil, weißt du? Bei allen Sachen in Deutschland ist das mal was richtig einfach funktioniert.
Offenbar noch nicht mal groß die Gebrauchsanleitung durchlesen muss. So klingt ja, das schon. So viel Abenteuer muss sein.
Ja. Okay, was nimmst du mit?
Ich nehme den Cerrado mit. Also das war mir wirklich kein Begriff, neben dem Amazonasgebiet, dass da noch ein anderes Riesengebiet ist, was so betroffen ist von diesen ganzen Umwälzungen. Also
und das vor allem so schön ist auch.
Save the Cerrado.
Vielseitig.
Ja.
Save the Cerrado.
Deine Minute Natur.
Und zum Schluss kommen wir jetzt ganz entspannt runter. Und wir sind in Bayern, meine Heimat, am Ammersee in der Nähe von München.
Da fahre ich diesen Sommer hin. Sommerurlaub.
Ja, das, schön.
Das klingt schon mal gut. Freue ich mich jetzt schon mal noch ein bisschen mehr.
Und wir lassen die Folge hier ganz langsam ausplätschern. Ich bin Sophie Stiegler und sag Servus.
Ich bin Klaus Janssen und sag das auch. Ich muss ja üben für den Urlaub. Servus.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.